Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, wie es Ihnen eben gegangen ist, als Sie diese Verse aus dem Johannesevangelium gehört haben. Sind Sie daraus schlau geworden? Finde ich gar nicht so leicht, wenn man das nur so einmal hört. Also zunächst ist die Rede davon, dass Menschen Jesus kennenlernen wollen, Griechen. Jesus aber scheint sich darum gar nicht zu kümmern, sondern redet von einer ominösen, rätselhaften Stunde, die gekommen ist. Und dann redet er vom Weizenkorn, das sterben muss, um Frucht zu bringen. Und dann redet er noch davon, dass man sein Leben, wenn man es liebt, verliert und wenn man es hasst, bewahrt. Kann man das eigentlich verstehen? Es ist nicht immer leicht, die Bibel zu verstehen. Und ich finde gerade auch das Johannesevangelium immer wieder schwierig zu verstehen. Deswegen bin ich dankbar, wenn ich dann Menschen finde, bei denen ich Verständnis gewinnen kann, die schon mehr verstanden haben als ich, wo ich Dinge nachlesen kann und dann auch Dinge sich mir neu erschließen. Und so ist das auch bei diesem Abschnitt. Bin ich dankbar für die Dinge, die ich da lesen konnte. Ich möchte versuchen, jetzt mit uns gemeinsam in 3 Schritten an diesem Abschnitt entlang zu gehen. Und vielleicht erschließt sich uns dann auch das eine oder andere noch genauer. Erster Gedanke: Jesus vor dem Durchbruch. Sie kennen im Fernsehen die Castingshows. Wenn ich mich richtig erinnere, fing das alles an mit Deutschland sucht den Superstar. Diese Sendungen, die keiner guckt, aber wo doch Millionen einschalten. Worum geht's? Also ich gucke dir auch nicht. Ziel ist immer, dass jemand, den vorher keiner kennt, am Ende ein neuer Stern am Himmel der Stars ist. Es soll wenigstens einer von diesen Leuten den Durchbruch schaffen. Wann hat man den Durchbruch geschafft? Den Durchbruch hat man dann geschafft, wenn man nicht von einer Betriebsfeier zum nächsten Familienfest tingeln muss und wenn es gut geht, mal irgendwo einen kleinen Auftritt hat. Sondern den Durchbruch hat man geschafft, wenn die Leute strömen, wenn man große Hallen füllen kann, wenn da so eine Sogwirkung einsetzt. Den Durchbruch hat man geschafft, wenn man nicht ständig Demobänder verschicken muss, sondern einen Plattenvertrag hat. Und die Firma kümmert sich dann um alle Werbung. Dann hat man es geschafft. Und wenn man so die Evangelien liest, dann gibt es verschiedene Stellen, wo man den Eindruck gewinnen kann, Jesus ist kurz vor dem Durchbruch. Jetzt könnte es klappen. Jetzt könnten endlich die Massen zu Jesus laufen. Jetzt könnte es endlich gelingen, dass er viele Anhänger findet. Das Spannende ist, wenn man so einen Eindruck hat, dann nutzt Jesus den nie. Im Johannesevangelium Kapitel 6 berichtet Johannes, dass Jesus an einem Tag 5000 Menschen und sogar noch mehr satt gemacht hat. Klar beeindruckt das. Das Resultat ist, dass die Leute kommen und sagen, wir möchten, dass du ein politisches Amt übernimmst. So jemand kann man gebrauchen, der für andere sorgt, der sie satt macht. Was tut Jesus daraufhin? Er geht alleine auf einen Berg und zieht sich zurück. Nimmt kein Bad in der Menge. Als die Leute Jesus wiedergefunden haben, hält er ihnen eine Predigt die so rücksichtslos und krass ist, dass am Ende die Leute sagen, das kann man nicht mit anhören und weggehen. Und als nur noch der harte Kern, so die engsten Freunde, die Jünger übrig geblieben sind, da sagt Jesus, und? Ihr auch? Wollt ihr jetzt auch gehen? Und man hat den Eindruck, Jesus ist irgendwie gar nichts daran gelegen, den Durchbruch zu schaffen. Und im Moment, als diese Geschichte einsetzt, ist eigentlich wieder so eine Situation. Es hat Aufsehen erregt, dass Jesus Lazarus aus dem Tod ins Leben zurückgeholt hat. Und daraufhin bereiten die Menschen Jesus, die Juden, die Bewohner Jerusalems und die Festpilger, die jetzt gerade in Jerusalem zum Passafest sich aufhalten, bereiten Jesus einen triumphalen Empfang. Sie jubeln ihm zu, breiten die Kleider aus, hauen Zweige von den Ästen, legen sie auf den Weg und jubeln ihm zu. Und jetzt ist es so, dass hier berichtet wird, dass sogar Fremde auf Jesus aufmerksam werden. Also nicht nur das Volk Israel jubelt ihm zu, sondern Fremde. Es gab eine Gruppe, die war beim Jubeln nicht dabei. Das waren die Führer des Volkes, die Schriftgelehrten, Pharisäer. Die sagen direkt vor unserem Abschnitt, schaut's euch an. Alles Volk läuft ihm zu. Und sie sagen das nicht zustimmend, sondern skeptisch, neidisch. Und jetzt berichtet Johannes, und es kamen einige Griechen. Die müssen nicht aus Griechenland gewesen sein, aber Griechisch war damals das Englisch unserer Zeit, oder sozusagen das Englisch der damaligen Zeit war Griechisch. Im ganzen Mittelmeerraum war das die Umgangssprache. Und mit Griechen bezeichnet die Bibel darum oft einfach Menschen, die von ihrer Muttersprache etwas anderes sprachen als Hebräisch oder Aramäisch und die damit in der Regel aber auch einem anderen Glauben anhingen als die Juden. Und so sind das hier Menschen, die eigentlich von Hause aus einen anderen Glauben haben und die eigentlich nichts mit dem Volk Israel zu tun haben. Auf der anderen Seite wird gesagt, diese Griechen waren auf dem Weg zum Fest, um anzubeten. Das spricht dafür, dass sie zu der Gruppe der sogenannten Gottesfürchtigen gehörten. Das war damals nämlich auch ein Phänomen, dass die jüdische Religion, der jüdische Glaube Menschen faszinierte, auch aus anderen Völkern. Und ja, wenn man mal diese Göttersagen der Griechen sich da vor Augen hält, an was für Götter Menschen damals geglaubt haben, wie merkwürdig die sich oft verhielten, eigentlich nur so ein bisschen Menschen mit anderer Macht ausgestattet, mit gleichen Fehlern und gleichen Macken. Und das war gerade den Intellektuellen der damaligen Zeit nicht mehr einleuchtend, dieser Glaube. Und da war das faszinierend, dass die Juden sagten, es gibt doch nicht diese vielen Götter, sondern es gibt nur einen Gott, der die Welt geschaffen hat und der sogar die Geschichte regiert. Und was sie auch faszinierte, war bei all diesem merkwürdigen Verhalten der griechischen Götter, da gab es keine klare Ethik, keine gute Moral. Aber bei den Juden, da gab es die 10 Gebote, in denen diese Lebensausrichtung auf den Punkt gebracht wurde. Und all das faszinierte eine ganze Reihe von Menschen und darum versuchten sie sich darüber ein Bild zu machen, sich diesem Gott zu nähern. Und es gab im Tempel in Jerusalem extra den sogenannten Vorhof der Heiden. Da durften Menschen aus anderen Völkern, die sich von dem Gott Israels angezogen fühlten, Gottesdienst mitfeiern. Zwar ja, nur auf den billigen Plätzen, nur zuhören, aber nie zuschauen, weil da noch eine Wand dazwischen war, zwischen ihnen und da, wo der Gottesdienst wirklich gefeiert wurde. Aber sie konnten zumindest eine Ahnung davon kriegen. Denn für die meisten von ihnen war es schlichtweg nicht möglich, den jüdischen Glauben komplett zu übernehmen, weil das solche Einschnitte in ihr Leben bedeutet hätte. Sie hätten sich beschneiden lassen müssen und sie hätten sich verpflichten müssen, das komplette mosaische Gesetz zu halten. Und damit hätten sie sich vermutlich auch von vielen in ihrem Umfeld sehr distanzieren müssen. Und darum blieben viele in diesem komischen Zwischenstatus der Gottesfürchtigen. Sie gehörten nicht ganz dazu, aber sie waren trotzdem interessiert. Und solche Leute scheinen das zu sein, die jetzt ein Interesse an Jesus kriegen. Warum, sagt Johannes uns nicht. Aber man kann es ein bisschen vermuten, ahnen. Vielleicht waren sie aus dem Grenzgebiet. Galiläa war ja so Mischgebiet, Grenzgebiet, wo es Juden gab, aber auch andere Bevölkerungsgruppen. Und vielleicht hatten sie etwas mitgekriegt von diesem jüdischen Wanderprediger und Wundertäter und hatten mitgekriegt, dass der manches anders sah als die übrigen. Und vielleicht hatten sie die Hoffnung, vielleicht ändert sich etwas und wir dürfen doch mehr dazugehören. Es könnte auch sein, die anderen Evangelisten berichten darüber, dass zwischen dem Einzug in Jerusalem und den weiteren Ereignissen im Tempel sich ja etwas Besonderes abspielte, nämlich, dass Jesus den Tempel reinigte. Und das passierte genau in diesem Vorhof der Heiden, weil da nämlich auch Geldwechsler, Opfertierverkäufer und andere Händler sich breit gemacht hatten. Und Jesus hatte radikal aufgeräumt und hatte gesagt, was soll diese Geschäftemacherei mit dem Glauben? Dieses Haus soll ein Bethaus, ein Gebetshaus sein für alle Völker. Und das ließ natürlich aufhorchen. Heißt das, dass wir doch ganz dazu gehören dürfen? Übrigens, bei Androhung der Todesstrafe durften die anderen Völker nicht den eigentlichen Gottesdienstraum betreten. Also, vielleicht durch Jesus dass diese Grenze doch irgendwann fällt? Sie wollen Jesus sehen. Mehr wird nicht gesagt. Jesus sehen heißt nicht, ihn nur in Augenschein nehmen, sondern das bedeutet, mit ihm ins Gespräch kommen. Herausfinden, wer er wirklich ist. Jesus sehen, so bezeichnet am Anfang des Johannesevangeliums, beziehungsweise das ist auch der Wunsch derer, die als erstes Jünger von Jesus und Nachfolger von Jesus werden. Johannes der Täufer hatte auf Jesus hingewiesen, hatte gesagt, seht ihn euch an, das Lamm Gottes, das die Schuld der Welt trägt. Und dann waren ein paar Jünger von Johannes zu Jesus gekommen und hatten gesagt, Meister, wo wohnst du eigentlich? Eine indirekte Frage, wir möchten gerne Zeit mit dir verbringen, wir möchten dich näher kennenlernen. Und was sagt Jesus zu ihnen? Kommt und seht. Und sie kommen und sehen und bleiben einen Tag und lernen ihn kennen und sind fasziniert und werden die ersten Jünger. Und von diesen ersten Jüngern, einer davon ist Philippus. Und dieser Philippus geht zu einem anderen hin, Nathanael, der von Hause aus ein ziemlich skeptischer Zeitgenosse ist, als er hört, dass Jesus aus Nazareth kommt, sagt er, naja, dieses Kaff, was soll da schon Gutes herkommen? Und dann sagt Philippus zu ihm, komm und sieh, überzeug dich selbst. Also das, was die Griechen hier wollen, ist ein verheißungsvoller Weg. Komm und sieh, schau dir Jesus an. Wir wollen Jesus sehen. Vielleicht gibt es auch unter uns jemand, sei es hier in der Kirche oder zu Hause an dem Bildschirm, der oder die sagen würde, ja, eigentlich möchte ich das auch. Jesus sehen, Jesus näher kennenlernen, besser verstehen, wer er ist, besser verstehen, was er für mein Leben bedeuten könnte. Ich möchte gerne Jesus sehen. Wenn das so ist, herzlichen Glückwunsch. Das ist der richtige Weg. Die Griechen kommen, aber sie trauen sich an Jesus nicht heran. Aber sie wenden sich an den eben erwähnten Philippus. Interessant. Unter den 12 Jüngern gab es 2 Jünger, die keinen hebräischen, sondern einen griechischen Namen hatten. Einer davon war Philippus, der andere war Andreas. Und beide stammten aus diesem Ort Bethsaida am See Genezareth, Grenzgebiet. Vielleicht konnten die auch Griechisch sprechen. Auf jeden Fall an den wenden sie sich. Aber spannenderweise scheint Philippus sich nicht so ganz sicher zu sein, ob Jesus für die Leute wirklich offen ist. Er sucht sich Verstärkung und die sucht er bei Andreas. Und die beiden gehen dann zu Jesus hin und tragen Jesus das Anliegen vor und sagt, da sind Menschen, die dich kennenlernen wollen. Sie sind sich nicht so sicher, ist Jesus wirklich einer auch für die Außenstehenden, auch für die, die einen anderen Glauben haben? Ist Jesus nicht doch nur für das Volk Israel da? Wahrscheinlich sind unsere Gründe andere, aber ich habe überlegt, denken wir nicht auch manchmal so begrenzt? Ist Jesus wirklich für alle Menschen da? Können wir uns das wirklich vorstellen, dass Menschen, die von Hause aus Muslime sind, zu Jesus finden? Können wir uns das wirklich vorstellen, dass Leute, die bisher Buddhisten waren, Christen werden? Oder Leute, die Agnostiker oder ausgesprochene Atheisten sind, auch zu Jesus kommen können? Gut, dass Philippus und Andreas sich nicht abhalten lassen, sondern sie spielen ihre Vermittlungsrolle. Sie bringen sie zu Jesus. Und so ist das in der Regel, dass Menschen oft jemanden brauchen, der da so eine Vermittlungsrolle übernimmt, Menschen zu Jesus bringen. Ich glaube, dass das eine Aufgabe für alle ist, die Christen sind, die selber nachfolgen, die Jesus kennen, andere Menschen zu Jesus zu begleiten und letztlich zu ihm zu bringen. Aber diese hier sind nochmal ganz besondere. Diese ersten Jünger, die Apostel. Ja, der Weg der Heiden führt über die Apostel, über die ersten Jünger. In diesem Moment, aber auch später, denn sie sind die ersten Missionare, die rausgehen, die predigen, die zu diesem Jesus einladen. Der Weg führt über die Apostel. Und ich würde sogar sagen, der Weg führt bis heute über die Apostel. Denn ihr Zeugnis, das hat sich niedergeschlagen in der Bibel. Und bis heute führt der Weg zu Jesus über das Zeugnis der Apostel. Und das ist ja das Schöne, dass wenn wir die Bibel lesen, das Zeugnis der Apostel, dass es dann immer wieder passiert, dass wir durch dieses Wort zu Jesus selbst geführt werden. Dass wir auf einmal merken, hier reden nicht einfach nur Menschen, sondern hier lerne ich Gott wirklich kennen. Hier verstehe ich, wer Jesus ist und ich komme mit ihm persönlich in Kontakt. Der Weg zu Jesus führt über die Apostel. Wir wüssten gerne, was sich abgespielt hat, aber das berichtet Johannes nicht. In diesem Fall ist ihm eigentlich nur das Interesse dieser Menschen interessant und dann geht er weiter. Ja, Menschen aus dem Volk Israel jubeln Jesus zu beim Einzug und Fremde werden auf ihn aufmerksam und kommen zu ihm und wollen ihn kennenlernen. Jesus steht wirklich vor dem Durchbruch, jetzt. Und die Antwort, die Jesus dann gibt, scheint das auch noch einmal zu bestätigen. Denn Jesus sagt, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Was meint Jesus? Die Stunde ist gekommen. Interessant ist, wenn man das Johannesevangelium liest, bis jetzt hat Jesus immer gesagt, die Stunde ist noch nicht gekommen. Es ist noch nicht so weit. Und jetzt hier, dass diese Griechen zu ihm kommen, scheint so etwas wie ein Signal für Jesus zu sein, jetzt. Jetzt ist es soweit. Jetzt ist die Stunde gekommen. Der Menschensohn soll verherrlicht werden. Menschensohn, wir haben, ich glaube, vor 14 Tagen schon oder 3 Wochen darüber gesprochen, diese Figur, die der Prophet Daniel beschreibt. Auf den Wolken des Himmels kommt einer, der aussieht wie ein Menschensohn. Die Wolken des Himmels, Zeichen für, er kommt aus Gottes Welt. Er sieht aus wie ein Mensch und er ist Gottes Beauftragter, um die Welt zu richten. Dieser Menschensohn, damit hat sich Jesus identifiziert, aber er sagte dann immer dazu, der Menschensohn muss leiden, sterben, auferstehen. Und hier sagt Jesus jetzt, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Im Johannesevangelium werden manchmal etwas andere Begriffe gebraucht als in den anderen Evangelien. Verherrlichen im Johannesevangelium meint in erster Linie, dass Gott geehrt wird. Gott verherrlichen heißt Gott ehren. Und wie wird Gott geehrt? Indem wir tun, was Gott will. Und darum spricht das Johannesevangelium davon, dass die Verherrlichung Gottes am Kreuz passiert. Und es ist zugleich die Verherrlichung von Jesus, weil Jesus hier den größten Gehorsamsschritt geht, den man gehen kann. Er gibt sein Leben hin für die Menschen. Und darum spricht das Johannesevangelium schon von der Verherrlichung durchs Kreuz. Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Endgültig liegt die Herrlichkeit dann aber danach. Denn, das macht Jesus jetzt deutlich, bevor dieser Durchbruch kommt, kommt es zum Abbruch. Wahrlich, wahrlich, Amen, Amen. In anderen Übersetzungen, ich sage euch, wenn Jesus so eine Aussage einleitet, dann kommt immer etwas Ungewöhnliches, etwas besonders Wichtiges. Und Jesus sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Damit der zweite Punkt, Jesus vor dem Abbruch. Jesus vor dem Abbruch. Das Bild ist eigentlich klar. Ein Weizenkorn kann nicht so bleiben, wie es ist. Es muss in die Erde, es muss seine Daseinsweise aufgeben. Wenn es ein Korn bleibt, dann bleibt es ohne Frucht. Es muss in die Erde, es sieht aus, als ob es stirbt, und dann wächst ein Halm und dann kann Frucht wachsen. So ist das mit dem Weizenkorn, das leuchtet selbst einem Laien ein. Das ist das sogenannte Weizenkorngesetz. Das Weizenkorn muss in die Erde, sonst bleibt es allein. Wenn es aber in der Erde stirbt, bringt es viel Frucht. In Notzeiten ist immer die Gefahr, dass man dieses Weizenkorngesetz ignoriert. Und dann wird es ganz schlimm. Wenn man das Weizenkorngesetz ignoriert und alle Körner zu Lebensmitteln verarbeitet und sie aufisst, dann ist kein Saatgut mehr da. Dann kann keine Frucht mehr wachsen. Also dieses Weizenkorngesetz ist schon im alltäglichen Leben wichtig, aber jetzt bezieht Jesus es auf sich. Jesus sieht sich im Bild des Weizenkorns und sagt, ich muss sterben. Ich muss durch den Tod zu neuem Leben und zu neuer Frucht. Erst wenn er durch den Tod hindurchgegangen ist, dann kann die Frucht wirklich groß werden. Erst wenn er zu neuem Leben auferweckt ist, erst wenn Jesus durch Kreuz, Auferstehung und Verherrlichung durchgegangen ist, dann entsteht wirklich die Frucht. Und bei Jesus geht es wirklich ums Sterben. Es sieht nicht nur so aus wie beim Weizenkorn, sondern Jesus muss wirklich sterben. Abbruch seines Lebens. Am Kreuz, und die Menschen werden da stehen und den Eindruck haben, alles vorbei. Die einen triumphierend, die gegen ihn waren, die ihn weghaben wollten. Aber auch seine Freunde haben den Eindruck, alles vorbei. Totaler Abbruch. Und dann erweckt Gott ihn auf. Und damit wird deutlich, nein, das Kreuz war nicht der totale Abbruch, sondern schon da wurde die Herrlichkeit Gottes sichtbar, weil Jesus damit den Willen Gottes erfüllt hat. Aber jetzt geht es weiter. Und jetzt bekommt Jesus neues, unbegrenztes Leben, ewiges Leben. Und dann geht er zum Vater in Gottes Welt zurück und dann sendet er seinen Geist. Und jetzt kann wirklich Frucht entstehen. Jetzt können nicht nur ein paar Griechen aus der Umgebung des Volkes Israel zu Jesus kommen und vielleicht zum Glauben an ihn kommen, sondern jetzt können überall auf der Welt gleichzeitig Menschen zu Jesus kommen. Weil Jesus nicht mehr durch seinen Körper gebunden an einem Platz ist, sondern überall durch seinen Geist gegenwärtig sein kann. Und in jeder Gemeinde, wo Gottesdienst gefeiert wird und überall da, wo ein, zwei, drei Menschen über der Bibel zusammensitzen, da ist Jesus dabei. Gegenwärtig, lebendig. Darum erst dieser Abbruch, weil es durch den Tod nur zu neuem Leben und zur Frucht geht. Und so können heute Menschen an unterschiedlichsten Orten, egal von wie weit her sie kommen und egal wie ihr Leben bis jetzt gelaufen ist, diesen Jesus kennenlernen. Auch hier heute Morgen in unserer Kirche oder zu Hause am Bildschirm. Jesus ist da. Darum Jesus vor dem Abbruch. Und der letzte Gedanke, die Jünger vor dem Aufbruch. Jesus sagt, wer mir dienen will, der muss mir auf meinem Weg folgen. Und da ist es wieder das Thema, das auch in den letzten Wochen immer schon mal anklang. Jesus folgen. Leben mit Jesus hat Folgen. Jesus möchte, dass wir Menschen werden, die ihm nachfolgen. Und wenn man Jesus nachfolgt, dann gilt auch für uns das Weizenkorngesetz. Durchs Sterben zu neuem Leben und zur Frucht. Jetzt wird es doch wieder unbequem. Wenn Jesus sagt, wer sein Leben liebt, verliert es. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst oder gering achtet, der wird es bewahren. Nun will Jesus uns ganz sicher nicht dazu anstiften, mit aggressiven, ablehnenden Gefühlen uns selbst gegenüber zu leben. Das meint nicht sein Leben hassen. Die hebräische Sprache formuliert manchmal anders, als wir es im Deutschen tun würden. Und manchmal nimmt sie einfach Extremformulierungen, um etwas deutlich zu machen. Und an verschiedenen Stellen ist das so, wenn Jesus das sagt, von Lieben und Hassen die Rede ist, dann kann das auch einfach heißen, sich für etwas oder gegen etwas entscheiden. Dieses an die erste Stelle setzen und das andere dagegen zurücksetzen. Und genau das ist an dieser Stelle gemeint. Wer sein Leben, sein eigenes Leben an die erste Stelle setzt, der vergötzt es eigentlich. Und das ist nicht gut. Das ist nicht das Leben, was Gott von uns will. Wer seine eigenen Pläne über alles stellt, ja, der wird letztlich damit scheitern. Aber wer bereit ist, Gottes Pläne wahrzunehmen und im Zweifelsfalle sogar sie über die eigenen Pläne zu stellen, der ist auf einem guten Weg. Ja, es ist so, Jesus redet immer wieder davon, dass Christsein, Glauben, Nachfolge auch etwas kostet. Manchmal viel und im Extremfall sogar das irdische Leben. Und das ist eine Frage, die müssen wir uns einfach gefallen lassen. Darf dich der Glaube etwas kosten? Oder soll der Glaube nur die Sahne auf deiner Lebenstorte sein? Glauben ja, aber doch nicht, dass mein Leben da irgendwas darunter leidet, dass ich auf irgendwas verzichten muss, dass es nicht zu anstrengend wird. Gott ja, aber es darf natürlich nicht zu viel Geld kosten. Die Wahrheit sagen, klar, aber doch nicht, wenn es mir Nachteile bringt. Meinen Nächsten lieben, vielleicht sogar meinen Feind, ja, wenn er weit genug weg ist, aber doch nicht diesen Kollegen oder diese Nachbarin oder diesen Menschen bei uns in der Gemeinde. Jesus sagt, ihr müsst euch entscheiden. Wer mir dienen will, muss mir auf meinem Weg folgen. Auch da gilt das Weizenkorngesetz. Ist das nicht zu hart, was Jesus hier sagt? Zu radikal? Und wenn ich in mich hineinschaue, dann merke ich, eigentlich will ich das nicht so leben. Geht das überhaupt? Ja, es geht. Und zwar nur deswegen, weil Jesus diesen Weg als erstes gegangen ist, den Weg des Weizenkorns. Und weil Jesus ihn in einer Art und Weise gegangen ist, wie ich ihn nie gehen muss. Jesus ist diesen Weg gegangen, am Ende sogar von Gott verlassen, weil Gott sich abwenden musste, weil Jesus alle Sünde, alle Schuld, alles Kaputte, alles Schlechte, alles Böse auf sich hatte und Gott das ablehnt. Und darum musste Jesus die ganze Ablehnung Gottes spüren. Und das muss ich nie, nie mehr, weil Jesus diesen Weg gegangen ist. Und darum ist es möglich, auch immer wieder Schritte zu gehen, wo ich nicht dem folge, was eigentlich mein eigener Antrieb wäre, sondern merke doch, Gottes Pläne sind besser als meine. Und darum will ich ihm folgen. Jesus betet an einer Stelle, Herr, mir ist Angst und Bange vor diesem Weg. Das kann einem selber auch werden. Aber dann ist es gut zu hören, was Jesus hier weiter sagt. Wo ich bin, da werden auch die sein, die mir dienen. Und wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren. Bei Jesus sein. Einen Ehrenplatz haben als Gottes geliebtes Kind. Das ist die Zukunft, die auf uns wartet. Und wenn ich mich darauf einlasse und das vor Augen habe, dann kann ich auch Schritt für Schritt akzeptieren, dass in meinem Leben manches eben nach dem System Weizenkorn läuft und erst Tod da ist und dann Leben kommt. Und vielleicht kann man dann auch so beten, wie Jesus es an dieser Stelle betet. Vater, bring du jetzt deinen Namen zu Ehren. Und wir könnten selber beten, ja Gott, auch ich möchte dich ehren, indem ich das lebe, was dir wichtig ist. Bring du deinen Namen zu Ehren auch durch mein Leben und mit meinem Leben. Lasst uns beten. Herr, es ist spannend, dich näher kennenzulernen. Und eigentlich ist es gut, wenn wir alle diesen Wunsch haben, ich möchte Jesus sehen. Ich möchte ihn noch mehr sehen, noch tiefer kennenlernen. Herr, und so werden wir zu deinen Nachfolgern, indem wir dich kennenlernen, dich verstehen lernen und das, was du bist, auf uns abfärbt und auch unser Leben prägt und gestaltet. Auch wenn uns das schwer fällt, wenn auch in unserem Leben hier und da das Weizenkorngesetz kommt. Aber danke, dass keiner von uns es so auskosten muss, wie du es getan hast. Aber danke, dass du diesen Weg gegangen bist und damit gehorsam warst und damit schon den Vater verherrlicht hast und damit auch dieser Glanz schon über dem Kreuz liegt, dass es dein Weg auch zur Herrlichkeit war. Herr, nun mach uns zu Menschen, die dir folgen, die bereit sind, den Weg zu gehen, den du uns zeigst, weil es ein guter Weg ist und weil dieser Weg ans Ziel führt. Amen.